6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus.
Ja, ihr hört 6 aus dem Glas. Euch ist sicherlich aufgefallen, letzte Woche gab es keine Folge. Das lag daran, dass ich mir in der Kita ganz, ganz schlimme Killerviren zugezogen habe und ich einfach komplett flach lag und wirklich einfach echt nicht an Aufnahme zu denken war. Also ich konnte nicht sprechen und Halsschmerzen, alles war ganz, ganz übel. Und das ist sogar jetzt immer noch ein bisschen so. Aber wir wollten euch natürlich nicht zu lange warten lassen, bis es Content gibt. Und da hat Markus einen Gast aufgetrieben. Das ist der Musiker Stefan Honig. Und ja, heute haben wir also ein Interview für euch. Markus hat wahrscheinlich irgendwie ein cooles Intro vorbereitet.
Richtig.
Ja, also ihr werdet in dieser Folge von mir wahrscheinlich eher weniger hören, weil, naja, ich will euch ja nicht die Ohren kaputt husten. Und ja, dann ich übergebe an Markus.
Ja, danke. Hi, liebe Zuhörer, Markus und 6 aus dem Glas hier. Heute haben wir mal, wie Johannes schon meinte, ein ganz besonderes Special für euch. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn Musik euch umarmt? Dieses Gefühl, wenn Musik solch eine Schönheit und Energie mit sich bringt, dass man es kaum fassen kann. Die einen nennen es den Effekt wohl wohligen Schauer, die anderen schlichtweg Gänsehaut. Wenn ich die Musik von unserem heutigen Gast Stefan Honig höre, dann geht es mir genau so. Stefan ist Sänger, Multi-Instrumentalist und Songwriter der Band Honig, die eigentlich als Akustik-Solo-Projekt anfing und schon sehr bald immer größer wurde. Wir von 6 aus dem Glas sind super stolz, dich heute da zu haben, Stefan. Erstmal herzlich willkommen.
Hallihallo, ich freue mich sehr, bei euch sein zu können.
Hallo. Ja.
Ich werde nun ein wenig den Markus Lanz machen. Namensvetter. Und versuche, deine bisherige Karriere im Zeitraffer durchlaufen zu lassen, wenn das okay ist. Ja. Du kannst es nachher natürlich erstmal beantworten, ob das okay war. Ja. Also Faktencheck folgt. Ja. Okay. Also, Honig. Tja, wer diese Band bisher noch nicht so kennt, der sollte sich selbst einen Gefallen tun und den Singer-Songwriter Honig mit seiner Musik, die teils akustisch, minimalistisch, teils folkig mit Bläsern, Background-Gesang und Band-Sound daherkommt, nachholen. 4 Alben und eine EP hat die Band Honig bisher herausgebracht. Im Jahre 2019 fiel dann nach dem meisterlichen Album The Last Thing The World Needs leider der Vorhang. Nach zahlreichen Erfolgen beim Haldern Open Air, 2 Touren durch China, da werden wir gleich drüber reden, 3 sogar. Oh, ich habe verpasst.
Ja, ihr habt jetzt das war jetzt ein, ist in einem Audiomedium immer schwierig. Stefan hat 3 Finger hochgehalten.
Er hat 3 Finger hochgehalten, korrekt.
Und dann wusste Markus, okay.
Aber da reden wir gleich nochmal drüber.
Ja. Ich hätte auch einfach behaupten können, dass ihr jetzt so irgendwie telepathisch miteinander kommuniziert habt. Aber genau. Ja, weiter im Text.
Also nach den 3 China-Touren und unzähligen Gigs in Deutschland und Resteuropa, unter anderem auch als Vorgruppe von der grandiosen Tex-Mex-Kapelle Calexico, endete die Reise dann im heimischen Düsseldorf. Zack. Unter dem Namen Accidental Bird schlug Stefan dann im Jahr 2023 ein neues Kapitel auf. Das erste Album The Old New Shrug des Bandprojekts erschien beim Hamburger Kultlabel Grand Hotel Van Cleef, unter anderem vom Tomte-Sänger T.S. Ullmann, ist wohl bekannt. Nun aber nach 6 Jahren sind Honig wieder zurück. Zunächst solo geht es auf Akustiktour mit den Donuts. Die Schwert aus Holz Tour der Donuts ist so gut wie ausverkauft. Jetzt also erstmal die Frage, war das soweit okay? Faktencheckmäßig?
Ich glaube, das war alles richtig. Es gab kurz einen Hänger hier bei mir, deswegen fehlen Sekunden. Aber ich schätze, dass du da keinen Quatsch erzählt hast.
Gehe ich einfach. Okay, okay. Sonst schickst du das, hörst es nochmal kurz an und schickst nochmal irgendwie hier Korrekturen nach. Ja, genau. Also die erste Frage. Erstmal vorab, ich habe das Ende von Honig damals irgendwie nicht so ganz verstanden. Ihr wart als Band auf einem Zenit, weil The Last Thing The World Needs, krasse Untertreibung als Albumtitel by the way, ein so rundes, so fantastisches Werk geworden war. Es gibt ja diese Floskel, you should end on a high note. Für mich klang die Platte aber irgendwie so gar nicht nach Abschied. War der tatsächlich geplant?
Als wir die Platte gemacht haben, war das nicht so geplant. aber dann im Zuge von Touren und Promoten ist uns immer mehr aufgefallen, dass das einfach nicht mehr so richtig tragbar ist, eine Fünf-Mann-Band, wo insgesamt dann schon 6 Kinder mit dranhingen, auf dem Level weiter zu betreiben, wenn dann doch der finanzielle Erfolg so relativ mau dann ausfällt. Ne? Also das Ding ist, uns ging es ja eigentlich als Band gut, wir haben coole Sachen gemacht, es hat immer Spaß gemacht, aber wenn du mit 5 Mann auf einer Tour bist, wir wollten immer einen Soundmann, einen Lichtmann dabei haben, wir wollten das ordentlich auch präsentieren und dann kommt nachher nach so einer 3-Wochen-Tour, wenn du das dann gegen die Kosten hochrechnest und das dann durch 7 Leute teilst, dann lässt sich das irgendwann schwer rechtfertigen, ne? Und dann wird es immer schwieriger, alle 5 Leute zu proben zusammenzukriegen. Also insgesamt war das letzte Album, das hat total Spaß gemacht, das zu machen, aber es war ein unglaublich kräftezehrender Kraftakt.
Mhm.
Und wir haben einfach gemerkt, dass wir auf dem Weg sind, dass alles anstrengend wird und nichts mehr von dem lockeren Spaß übrig bleibt, den wir eigentlich immer mit der Musik verbunden haben und den wir eigentlich auch als Hauptteil da wichtig fanden. Und dann haben wir uns einfach entschlossen und haben gesagt, so, pass auf, Leute, lass uns das einfach machen, damit wir uns weiterhin mögen, sich die Band nicht irgendwann zerläuft und wir irgendwann merken, fuck, wir haben vor einem Jahr das letzte Honigkonzert gespielt. Lass uns einfach ganz klar sagen, wir machen dieses Jahr noch 2 Touren. Da haben wir 2018 und 2019 so eine Tour gemacht, wo wir schon wussten, das werden jetzt unsere letzten. Wir sind nochmal überall hingefahren.
Mhm.
Fettes Abschiedskonzert mit all unseren Freunden gemacht und haben einfach gesagt, wir wollen, dass wir das so beenden, dass das sich richtig gut anfühlt und dass wir Spaß dabei haben und nicht, dass wir irgendwann sagen, ey, die Band ist dann irgendwann so ausgelaufen und hat sich so versizzelt. Das wollten wir auf keinen Fall.
Ja.
Deswegen haben wir das geplant und haben gesagt, wir versetzen uns jetzt den Stoß, damit wir uns weiterhin mögen und damit wir auch weiterhin Spaß haben, Musik zu machen. Es war eigentlich klar, dass wir nicht aufhören, Musik zu machen, nur halt, es musste irgendwie dieser Druck raus, dass alles immer mit 5 Mann passieren muss.
Okay, verstehe. Ja,
es ist wahrscheinlich die tausendfach unerzählte Geschichte, wie ganz, ganz viele Bands leider auseinandergehen müssen, weil ich kenne es natürlich, also ich mache Stand-Up-Comedy und da ist es halt, weißt du, da steht ein Mensch auf der Bühne, da ist halt ein Tonmann dabei selbst das ist zu finanzieren, manchmal echt heftig. Und ich denke mir dann auch immer so, Alter, dann sehe ich da manche Bands mit 5, 6 Leuten, deren Tickets das Dreifache von meinen kosten. Aber denke ich mir, ja gut, aber das sind nicht dreimal so viele Leute.
Ja, genau.
Das sind halt 5, 6 Leute, ne? Also, ich weiß nicht, die Tickets von meiner Show kosten irgendwie so ein 10er. Und dann gibt's halt so viele Bands, die auch 5, 6 Mann, die nehmen, was habt ihr im Durchschnitt für ein Ticket genommen? Wahrscheinlich auch keine 30 Euro, ne?
18 oder so.
Ja, genau, ne? So, weil das halt einfach auch sonst das Publikum wegbleibt. Und,
und du willst ja auch niemanden arm machen damit, ne?
Genau.
Du musst es ja auch. Im Endeffekt, wenn du in so einer Band bist, machst du es ja auch nicht fürs Geld, aber es ist halt einfach total wichtig, dass am Ende des Tages was bei hängen bleibt, ne? Besonders wenn du zu Hause 2 Kinder hast, dann ist es schwer zu rechtfertigen, dass du 4 Wochen weg bist, wenn du danach mit 300 Euro wie war es hier?
Absolut.
Ja, es ist immer dann so, es ist so, ich sag immer meins, wenn die Leute mich fragen, so kann man da, also kommt da Geld rein, sag ich mal, ja gut, es ist ein sich selbst finanzierendes Hobby.
Ja.
Aber das ist halt auch alles, ne? Also.
Ja, und das ist es halt dann manchmal mit der Band halt, gerade wenn ich viel Solo gemacht habe, dann ist es schon ein gutes Zubrot gewesen und ich habe auch lange Jahre davon gelebt, ne, das zu machen. Aber dann musst du halt auch Vollgas geben und da bist du die ganze Zeit unterwegs. Und ich habe letztens mal eine Liste gemacht von den Auftritten, die ich in den Jahren gespielt habe. Und also 2012 waren das zum Beispiel so ungefähr 178 Auftritte in einem
Jahr. Gott.
Ja, und das kannst du halt nicht machen, wenn du eine Familie zu Hause hast.
Ja, absolut. Ja, verstehe ich.
Du weißt halt gar nicht mehr, wie dein Schlafzimmer aussieht.
Ja, aber willst du ja dann. Also es, damals war es mir total wurscht. Ne? Ich war total happy, dass ich unterwegs sein konnte. Das war ja bei mir relativ spät, muss man sagen. Ne? Ich war ja immer als Teenie schon in Bands und habe immer davon geträumt, auf Tour zu gehen mit meinen Bands. Und das erste Mal auf Tour, da war ich 32. Also es ist relativ... Mhm. Aber dann wollte ich halt auch alles mitnehmen. Ne? Ich war auf jeden Fall durstig, sag ich mal.
Ja, aber ist auch cool.
Ja. Ja. Und jetzt bieten jetzt die Donuts wieder eine Bühne in kleinen Clubs rund um Deutschland. Inwiefern ist das für dich das Traumszenario von einem Neubeginn?
Also ich habe es schon eine Weile mit mir rumgetragen, dass ich den Honignamen eigentlich wieder haben wollte. Ne? Das ist ja, okay. Das war ja auch vorher vor der Band mein Name und nach diesem ganzen Ende hat sich's gut angefühlt, ein neues Kapitel zu haben. Aber eigentlich ist das einfach der Name, unter dem ich Musik mache und vor allen Dingen habe ich so viel Zeit und so viel Energie da reingesteckt, dass Leute mit diesem Namen was verbinden. Und irgendwie fühlt sich das komplett blöd an, diese ganze Arbeit jetzt einfach auf der Straße liegen zu lassen. Und irgendwie möchte ich da einfach wieder zurück. Ne? Also ich will.
Ja, klar, ist logisch.
Als Markus mir das irgendwie vor ein paar Wochen so links geschickt hat, war ich auch komplett verwirrt, weil ich nicht verstanden habe, okay, heißt die Band Accidental Bird und das Album heißt Honig, heißt die Band Honig und das Album heißt Accidental Bird.
Das hat auch nicht funktioniert, dass die Leute rübergekommen sind. Ne?
Das hat mich komplett verwirrt.
Das lag, glaube ich, auch an der böses Wort Spotify-Verlinkung.
Ja, ja, klar, natürlich. deren Datenbank hat das auch, macht es nicht gerade besser.
Die haben das verdrahtet miteinander. Die haben das quasi irgendwie...
Ja, ich habe das jetzt, nee, das habe ich gemacht. Jetzt vor kurzem. Weil in dem Moment, wo ich wieder zu Honig zurückgekommen bin, schließen sich jetzt so diese Accidental Bird Social Media Kanäle. Ich mag das Accidental Bird Album super gerne und das ist eigentlich ja auch ein Honig-Album, weil ich habe es so gemacht, wie ich auch Honig-Alben mache. Und deswegen fand ich es gut, dass es da auch auftaucht. Ne? Es wird demnächst wieder neue Songs geben, die werden dann wieder unter dem Honig-Namen. Aber ich habe das bei Spotify so eingeregelt, dass das Album da jetzt nicht weg ist, sondern dass es da auch auftaucht. Und wenn jemand guckt, was ich gemacht habe, dann findet der die Platte.
Okay. Okay. Ja, okay, klar. Das ergibt absolut Sinn. Ist nur, wenn man so von außen kommt, erstmal verwirrend. Aber klar, ja. Mit dem Kontext.
Ja, aber wenn sich jetzt dann die neuen Honigsachen wieder oben drüber legen, dann wird es wieder einfacher.
Genau.
Und das mit den Donuts, das war halt jetzt einfach so ein Ding, wo ich gedacht habe, aber einen besseren Moment, das zu machen, gibt's eigentlich nicht, weil ich bin mit meinen Kindern noch am Gloria vorbeigefahren. Das ist hier in Köln der Laden, wo
ja, ich kenne den, kenn's Gloria, ja.
Das ist schön. Und ich habe da schon ein paar Mal gespielt, auch mit unserer Tour of Tours haben wir da gespielt und war ich ein paar Mal Support von anderen Bands und eine TV Noir Tour haben wir da mal gespielt und so. Und dann bin ich da vorbeigefahren und habe gedacht, ah, schade, die Zeiten, wo ich im Gloria spiele, die sind irgendwie leider vorbei. Ich glaube, das wird nichts mehr. Keine vier Tage später kommt die Nachricht von Alex von den Donuts, sag mal, wir machen so eine Unplugged-Tour, hättest du nicht Bock mitzukommen? Und dann ich so, oh, Hammer. Spiel doch im Gloria.
Ja, geil. Ich liebe das Gloria, fantastische Location. Ja, also sowohl vor als auch auf der Bühne, ist fantastisch.
Es ist generell einfach ein grandioses Ding. Meine Frau ist absolute, das mache ich so ein bisschen Schleichwerbung, Entschuldigung, aber meine Frau liebt Nivea. Ich weiß nicht warum, ist wie so eine Droge für die. Und die, es gibt unten im Keller irgendwie so einen Mini-Nivea-Dosenspender. Wir waren zusammen auf einem auf einem Konzert, da meinte die so, oh mein Gott, Wahnsinn. Also nicht nur allein wegen diesem.
Ey, es sind die kleinen Dinge.
Es sind die kleinen Feinheiten, ne? Okay, ja, wie auch immer. Okay. Gut, du hast mir das mit dem Album, also Album folgt oder erstmal EP oder so?
Nee, ich nehme ein paar Songs auf gerade. Ich bin jetzt auch am Mittwoch wieder im Studio und es wird erstmal so ein paar Songs und ich bereite gerade eine erste Bandtour für Honig vor. Oh. Das mache ich mit einer mir sehr, sehr lieben Band aus Schottland, die ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt konnte, dadurch, dass ich sie überredet habe, nach Deutschland zu kommen. Ich habe hier eine Tour für die gebucht. Mhm. Und das ist so eine meiner, hier in meinem Plattenregal stehen extrem viele Platten. Als der Sänger letztes Jahr zum ersten Mal hier war, hat er gesagt, wow, die habe ich nicht mal alle. Also ich bin ein sehr großer Fan von dieser Band, die heißen Meursault. Und okay. sind einfach unglaublich
gute schottische Band. Wie schreibt man das?
M-E-U-R-S-A-U-L-T, Mörsault.
Ah, okay. Ja. Hm.
Und die, ja, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist eine Wahnsinnsband, die gibt's auch schon seit zig Jahren und die haben, glaube ich, 7 Alben oder so draußen, die eigentlich alle super sind. Und mit denen hab ich diese Tour, für die habe ich diese Tour organisiert letztes Jahr. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und die fanden das alles so super, dass wir beschlossen haben, dass wir eine gemeinsame Tour dieses Jahr durch Deutschland machen und für diese Tour auch so eine klassische Split-EP machen.
Ah,
sehr cool. Und da wird es neue Honig-Songs und neue Songs von denen auf einem Tonträger geben.
Das ist eine feine Sache, auf jeden Fall.
Ja. So der, das ist so ein bisschen der Aufhänger für die Tour. Mhm.
Ja, du bist auch ein sehr großer Vinyl-Fanatiker, ne?
Ich kann mal kurz einmal, aber ich hab das, ja, ich...
Halleluja. Also das sieht, das hört ihr jetzt nicht, oder seht ihr logischerweise nicht, aber das ist ein Monolith aus Vinyl, sehe ich gerade.
Ja, selbstgebautes Plattenregal auch.
Ja, ah, krass, okay.
Das, ja. Das, du hast glaube ich, mehr Platten als ich Filme. Das ist, hast du, wie viele sind es? 2.000, 3.000?
Nein, auf keinen Fall. Ich schätze, also ich bin ein Plattensammler, der nicht auf, ich kaufe nicht einfach alles, was hier steht, da hängt mein Herz dran. Und wenn ich irgendwann merke, ich habe eine Platte.
Wohl gekauft, kuratiert.
Ja, genau, die finde ich nicht so gut, dann fliegt die auch wieder raus. Aber das sind hier. Also das hier in dem einen Teil sind so 850, 900, irgendwie sowas in dem, wow. in dem Bereich.
Oh, stolz.
Ja. Schön, schön.
20 Jahre Sammelleidenschaft.
krass. Ja, wo wir gerade bei Platten sind, also ich, es wird jetzt ein bisschen nerdig, also gut, wir sind ja schon dabei. Ich habe dich, also beziehungsweise deine Band auch so im Vorfeld, das mache ich meistens bei Interviews, auch so ein bisschen gestalkt. Also nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich war nicht vor deiner Wohnung, ich keine Ahnung, wo du wohnst. Aber
jetzt weiß ich, warum du unbedingt diese Drohne haben wolltest.
Okay. Es ist so, dass ich habe erstmal gerafft, wer eigentlich alles in deiner Band so oder war oder beziehungsweise ist, ich habe keine Ahnung, aber unter anderem Olivia Savano.
Ja.
Und ich kenne die nur vom Ansehen, weil ich dachte so, Moment mal, die kenne ich doch. Erstens kannte ich die, ich denke, Johannes kennt die auch, wenn der mal den Herrn Böhmermann geguckt hat, Radio Tanzorchester Ehrenfeld, dachte so, Moment mal, die ist doch an den Tasten bei dem. So, ja. Aber gut, als Fernsehgucker kennt man die. Jetzt kommen wir wieder zu den Platten. Ich kannte die halt tatsächlich als Plattenverkäuferin bei A&O in Düsseldorf.
Ja. Ich dachte so, Mensch. Da habe ich die auch kennengelernt.
So. Und dann dachte ich so, okay, die hat mich auch mal angegrinst. So. Ja, aber
die kann auch lustig. Sehr gut singen, finde ich.
Ja, total. Ach, die Livi,
also
die
ist nicht nur begnadete Pianistin. Also,
das fand ich schon
witzig. Alles wirklich also, gut.
Jetzt komme ich mal zu einer Frage, weil ich finde, das hat mir wieder gezeigt, dass die Musikwelt auch wieder so klein ist. Und wie wichtig ist dir das Netzwerk an Musikern um dich herum?
Für mich persönlich ist das super wichtig, weil ich kann ganz gut Songs schreiben und Songideen entwickeln. Aber ich bin kein Studio-Nerd. Ich brauche definitiv Leute, die mit mir recorden. Und ich bin auch kein, du hast mich eben so interessant als Multi-Instrumentalist vorgestellt. Das ist definitiv auch so ein bisschen übertrieben. Ich kann alles so ein bisschen machen, aber ich bin sehr autodidaktisch und stoße auch viel an meine Grenzen. Also eigentlich ist das Netzwerk an Musikern um mich herum unfassbar wichtig, denn ich kann auch keine Noten lesen und nichts. Ich kann einfach nur Songs finden. Das ist eigentlich so mein Skill. Aber ich brauche gute Instrumentalisten, die das mit mir umsetzen. Und ich brauche gute Leute, die mir im Studio helfen, das auf Band zu bringen. Also ich bin sehr abhängig von, ich habe diese EP, die du erwähnt hast, die Honig-EP, die Contraband, Das war das einzige Ding, wo ich alles selber gemacht habe.
Okay.
Um es mir mal zu beweisen, dass es zur Not auch gehen würde. Aber ich habe festgestellt, dass es Leute gibt, von denen können meine Songs so sehr profitieren. Außerdem habe ich auch lange Beziehungen zu Musikern, die einfach, wo das wie so eine, ja, wie eine Beziehung, halt wie so eine Lebensgemeinschaft so ist, die mich so lange begleitet haben, dass die auch praktisch meine Sprache sprechen und ich auch mit denen ganz anders austauschen kann. Zum Beispiel der Martin, der langjährige Gitarrist von Honig, der jetzt auch wieder mit auf die Tour kommt und auch bei Accidental Bird in der Band gespielt hat. Mhm. Der ist zum Beispiel auch so ein ganz wichtiger Angelpunkt für mich, weil wir einfach seit 25 Jahren zusammen Musik machen und da einfach so eine, da muss man viele Sachen gar nicht mehr sagen. So.
Ja,
aber ich bin definitiv jemand, ich habe meine Stärken, von denen ich auch ungefähr weiß, wie ich die einsetzen kann, aber um das richtig rauszukitzeln, brauche ich Leute, vor denen ich dann manchmal einfach dermaßen in Awe bin und mich dann selbst wieder sowas von klein fühle, wenn ich merke, wie geil die in gewissen Sachen sind, aber nichtsdestotrotz ist es halt trotzdem auch eine coole Sache, wenn man diesen Draht hat, irgendwie so einen Song irgendwie aus der Luft zu schnappen.
Und ja, und die Arrangements sind da schon dein Pinselstrich, oder? So, wenn man
das also
so
ich mache ganz viel da so im Demo und da stimmt es dann auch Multi-Instrumentalist. Ich habe hier ganz viel Kram, auf dem ich rummache und manchmal singe ich auch Melodien ein und mache gewisse Sachen, sodass der Song schon entsteht, bevor ich ins Studio gehe und da ganz viel, aber ich bin auch jemand, der ganz offen ist, Sachen zuzulassen, die dann durch noch talentiertere Leute, als ich es bin, entstehen. Und ich habe da kein großes Ego und sage dann nicht, ich muss da drauf sein, sondern wenn du das viel geiler machst als ich, dann mach du das doch bitte.
Weißt du, also, kurze Frage. Hast du denn auch in der Vergangenheit mal Songs sozusagen abgegeben oder hast du auch mal für andere Musiker was geschrieben oder so? Nein. Wolltest du das nie oder hat nie jemand gefragt? Gemeine Frage einfach, vielleicht ein bisschen.
Ja, aber es stimmt schon, es hat sich einfach nie so ergeben. Aber ich bin auch nie, eben dadurch, dass ich diese Sprache in diesem Business nicht so wirklich spreche, weißt du, dieses mit Noten und diesen ganzen Kram, und sehr intuitiv daran gehe, habe ich mich auch, glaube ich, immer ein bisschen gefürchtet vor solchen Situationen. Weil ich gedacht habe, okay, ich mache das lieber und struggle hier mit mir rum und wenn ich dann einen Song habe, dann kann ich rausgehen und sagen, ha, da habe ich einen Song gemacht, aber dann ist keiner in dem Prozess dabei und ich muss dann erklären, was ich da für einen Schrott mache. Ja. Und dann bin ich nachher irgendwie sicherer. Also ich glaube, dass es ein bisschen so ist, dass ich da bestimmt dazu beigetragen habe, dass das nie passiert ist, dadurch, dass ich mich einfach von so Sachen ein bisschen ferngehalten habe.
Je nachdem, also wirklich moderne Musik kann man ja gar nicht mehr aufschreiben. Also es geht ja wirklich nicht mehr, weil die ganzen Effekte und was man alles eben in Produktion und so noch machen kann, dafür gibt es ja keine Nomenklatur.
Aber ich glaube, gar nicht, was ich auch meine, ist so, ich meine, ich schreibe ja schon meistens Songs, da kannst du schon die Akkorde und so grob, das ist alles irgendwie einfach nachzuvollziehen. Aber was ich halt meine, ist halt einfach, wenn ich so eine Idee habe, ich brauche dann eine Weile, bis ich rausgefunden habe, wie ich die umsetzen kann. Und in so Songwriting-Sessions, ne, da ich habe auch mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich einfach gemerkt habe, Alter, das ist nicht mein Tempo. Ne? Ich kann das einfach nicht so schnell. Ich muss irgendwie auch mal Ruhe haben und dann lasse ich auch eine Idee mal 3 Wochen liegen und dann sitze ich durch Zufall auf dem Balkon und dann kommt es irgendwie so, wie es sein soll und dann mach ich den nächsten Schritt und so. Bestimmt würde das auch gehen und ich habe ja auch mit dem Martin zum Beispiel oder mit anderen Leuten zusammen Songs geschrieben, aber meistens halt eher in so einem, wo schon eine Vertrauensbeziehung da war und ich irgendwie entspannt genug war, mich dem auch so hinzugeben und auch meine Mängel auch einfach offen zu legen. Weil das ist ja dann auch wichtig, ne? Du kannst ja in so einer Session, wenn du dann versuchst, was zu schreiben, kannst du nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, oh, hoffentlich merken die nicht, dass ich das alles gar nicht raff.
Das Imposter-Syndrom.
Okay. Ja, das ist aber dann
viele der größten Künstler haben Imposter-Syndrom jenseits von Gut und Böse. Also,
ja, aber das ist
wirklich
das, was in meinem Kopf dann abgeht. So.
Comedians, die 1000-mal besser als ich sind, die aber noch nicht so lange dabei sind, kommen dann zu mir, es ist gut. Und so, ich so, Alter, ey, wenn ich Wenn ich in deinem Alter nach 6 Monaten Bühne solche Gags hätte schreiben können, dann würden wir jetzt nicht miteinander reden. Sondern dann wäre ich nicht mehr bei Open Mics. Also, aber trotzdem, es ist halt wirklich so. Also viele wirklich gute sind so, die merken, dass ich gar nichts kann. Das ist Quatsch.
Ja, ja, genau. Das ist auf jeden Fall was ich immer so ein bisschen mit mir rumgetragen habe. Was aber komischerweise in einer Live- und Konzertsituation nie irgendeine Rolle für mich gespielt hat. Da bin ich immer eher bühnensauer, als dass ich mich vor irgendwas...
Ja, Bühnenadrenalin, it's a thing. Also,
ja. Das ist krass. Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen, aber ich war noch nie auf einem Honigkonzert. Jetzt wird es ein bisschen ultra-cringe. Pass mal auf. Wir waren eben bei nerdig, jetzt gibt's ultra-cringe. Ja. Denn auch wir beide sind uns in jungen Jahren mal bei einem Gig, ich glaube, in Viersen oder Karst mal über den Weg gelaufen. Ich bin
da hab ich sicher. Das ist sehr gut möglich.
Ja, das ist einfach zu lang her. Ich denke so um 2002 rum, keine Ahnung. Da
sogar,
warst du noch
sogar Metal bevor wir uns kannten. Also es ist wirklich lange her.
Es ist wirklich lange her, ja. Das war meine Schülerband. Also ich muss dir vorstellen, weil ich war in so einer Band. Ich habe da immer beigewohnt. Die hatten nur einen Gitarristen und einen Schlagzeuger und einen Sänger. Und die waren okay. Und dann ich war da beigewohnt und dann haben die gesagt so, kannst du Bass spielen? Ich so, nö, kauf dir einen Bass.
Ja, aber so
fangen das wirst du schon lernen. So. Das ist auch so ein Klassiker. So. So. Ja. Und ich war grottenschlecht, aber wir waren auch alle grottenschlecht, aber egal. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Ding. Da warst du noch im Metal unterwegs und hattest deine Band Cocoon.
Ja.
Ihr habt zwar den Sound von Tool genommen, aber eigene Songs und eigene Texte geschrieben.
Also es war schon ganz schön toolig.
Das war schon sehr toolig, aber ich kannte Tool damals noch gar nicht. Das ist für mich sehr kurios. Und wir, also eine Garagenband namens Chronic, waren baff, weil ihr tatsächlich euren eigenen Toningenieur mitgebracht habt. Also wir fanden das auch ein bisschen snobby, ganz ehrlich. als das Konzert aber lief, wussten wir sofort, dass ihr in einer komplett anderen Liga gespielt habt. Das war noch nicht mal dasselbe Spiel.
aber irgendwann, also ich habe zum Beispiel für mich, habe ich irgendwann festgestellt, wenn du was machst, wo du super viel Zeit investierst, damit das irgendwie geil ist, und du dann irgendwo hinfährst und da ist irgend so ein Horst am Mischpult, der gar keinen Bock hat.
Ja.
Und der dir das Alter, komplett
stimmt.
ruiniert, das ist so unterbewertet, dass man seinen eigenen Sound, der muss einfach Teil der Band sein. Und das haben wir mit Honig nie nicht gemacht. Also wir hatten totales Glück, dass wir immer gute Leute hatten, die auch Lust hatten mitzukommen und auch in den Zeiten, wo es kein Geld gab, einfach gesagt haben, fuck it. Ich glaube, die Touren mit uns haben Spaß gemacht allen, weil die Leute sind einfach mitgekommen und haben einfach... Und es gibt nichts Wichtigeres für mich, als wenn du 3 Wochen unterwegs bist und du kommst in irgendeinen Laden und du weißt einfach, der Typ, den ich dabei habe, der kümmert sich, dass das läuft. Und ich kann mich 100%ig darauf vertrauen, dass der genauso wie alle in der Band alles gibt, dass das da draußen so gut wie möglich klingt. Und das macht so eine Entspannung und so einen... Also das ist einfach so wertvoll, dass...
Es ist... So ein ewiger Kampf. Also es gibt ja immer den Store-Tech, also nicht Store-Tech, aber den Location-Tech. Und die sind immer, ich bin noch nie einem von denen begegnet. Also ich lege auch auf, also ich bin seit ewig und 3 Tagen bin ich DJ. Und oft habe ich immer nach Konzerten aufgelegt. Und denen war dann immer, ich war dann immer so, ja, ich brauche einen XLR-Eingang. Dann so, ja, alles klar, nimm den da, wunderbar. Ja. Und ich bin noch keinem von denen begegnet, die nicht total abgefuckt von allem, immer und jedem waren. Und einer hat mir das halt mal erklärt, der hat gesagt so, 90% der Bands sind vollkommen in Ordnung und die haben mir gar nichts getan und die tun mir auch leid. Aber 10% davon machen mir hier alles kaputt. Ich habe hier eine gute Anlage, das ist meine Anlage. Ich weiß genau, wo welches Kabel hinkommt. Und dann kommt einer von diesen Deppen und kennt nicht den Unterschied zwischen symmetrisch und asymmetrisch und ich hasse das. Und wenn man das weiß, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen,
ja, aber
dass sie abgefuckt sind.
Nicht, ne? Und das Ding ist auch, das Krasse ist, dass es wirklich einen krassen Unterschied gibt, wenn du dann langsam irgendwann so in die besseren Venues kommst, ne, wo halt auch mehr Geld da ist und so. Und dann findest du da absolut astreine Leute. Ne? Da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Weil ab einem gewissen Level arbeiten da halt auch absolute Vollprofis, die das voll haben. Und dann muss man sich auch keine Sorgen eigentlich mehr machen. Nichtsdestotrotz ist es dann, als wir dann in diesen Venues dann mal waren für eine gewisse Zeit, da war unser Mischer halt einfach Bandmitglied. Da haben wir ja nicht mehr zu Hause gelassen. Ne? Dann gehörte der halt einfach dazu, weil das ohne den nicht mehr gut anfühlt.
Ja, da wird dann halt gefachsimpelt. Haben die auch Spaß dran?
Ja, genau. Das stimmt. Das finden die dann auch gut.
Wie kamst du denn letzten Endes vom Metal weg hin zum Folk? Also so, ich habe dir mal gehört, irgendwie war da ein Tinnitus mit im Spiel?
Ja, auf jeden Fall auch. Ich hatte einen ziemlich fiesen Tinnitus eine ganze Zeit, der ist krasserweise komplett weggegangen, also, aber der war für ein paar Jahre echt richtig doll. Und dann war es aber einfach auch mein Musikgeschmack, der sich verändert hat. Und viel hatte das auch, ich habe den Martin halt kennengelernt, der dann der Honiggitarrist wurde. Da hat der noch gar nicht Gitarre gespielt. Der hat erst angefangen, als wir uns so kennengelernt haben. Der ist dann am Anfang immer bei Cocoon mit auf Konzerte gefahren, war so ein bisschen Roadie-mäßig.
Ja.
Und hat dann irgendwann sich eine Gitarre gekauft und hat, der kam halt aus einer ganz anderen Musikecke. Und über den habe ich so Sachen wie Ben Harper kennengelernt. Mhm. Dann habe ich selbst
angefangen. Ich liebe Ben Harper, so gut.
Ja, super gut. Und ein Austauschschüler an unserer Schule aus den USA hat mir auch so Dave Matthews Band und so mitgebracht, was ich auch total interessant fand. Und von da an ging das so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann Sufjan Stevens entdeckt und solche Sachen. Und dann wurde das Bedürfnis immer größer, auch sowas zu machen, was in diese Richtung geht. Ich war dann auch ein großer Radiohead. Damien Rice fand ich unfassbar.
Damien Rice, auch ziemlich geil. Also ich glaube, Johannes, kannst du mit Radiohead und Damien Rice jagen. Wir haben ja schon viele Alben. Also kennst du unser Konzept eigentlich? Wir müssen mal unsere Eigenwerbung machen.
Wir zwingen einander, die Lieblingsalben des anderen zu hören.
Ja, das ist
gut. Und wir sind natürlich sehr gute Freunde. Wir kennen uns auch ewig und drei Tage. Aber wir haben auch viel Überschneidungen, aber in Details sind wir halt doch sehr weit auseinander. Also ich bin eher so Freund der härteren Töne, also ohne Geschrei, ohne mich. Und ja, er mag halt Radiohead. Und ich musste, glaube ich, mittlerweile zwei Radiohead-Alben und eines von diesem The Smile hören.
Ja.
Und das bereitet mir persönlich physische Schmerzen.
Das ist beeindruckend.
Ich will dem Kerl das andere Auge auch kaputt machen. tut mir leid, das war drüber, das war drüber. Ich nehme das zurück. aber Radiohead.
Ja, aber für mich bin ich ja ganz Team Markus. Also für mich ist das ein absolut Oberhammer.
Ja, wobei ich mit das Mal auch nicht so 100% warm werde. Also das neue Album, das letzte, dritte Album war nicht so.
Das dritte habe ich noch gar nicht so, das habe ich mir gar nicht, aber die anderen beiden sind super.
Die anderen beiden sind sehr gut, das stimmt. Aber das zweite hat mir am besten gefallen.
Ja, aber okay. Ich fand die ersten beiden.
Aber das dritte war für mich so, irgendwie so, da habe ich auch gesagt, so bis auf einen richtig, richtig geilen Track habe ich gedacht, so okay. Aber das ist ja meistens so, man muss es dann vielleicht 6-mal hören und dann da so, okay.
Nee, aber da hatte ich auch irgendwie keine Zeit für.
Ja, ja.
Aber das muss einen ja auch abholen. Und irgendwie zu der Zeit hat sich das halt einfach so geschiftet, dass mir, ich mag immer noch, da unten stehen einen Haufen Metal-Platten, die ich super gerne höre, wenn meine Kinder bei der Oma sind und ich hier richtig die Sau rauslassen kann. Da gibt's immer noch, also in meiner Seele schlägt auf jeden Fall ein großes Herz für diese Musik immer noch. Aber irgendwie hat sich das einfach, die große Liebe war dann halt was anderes.
Ja, verstehe.
Ja, das wandelt sich halt auch im Laufe eines Lebens. Also ich habe früher tatsächlich eigentlich fast nur Punk gehört. Also so halt erstmal so Mainstream, ne, Bad Religion, Green Day. Aber bin dann halt auch später zu dem 80er-Zeug, so Adolescence und so gekehrt. Und diese Liebe zum Metal und Metalcore, die ist auch erst so in den 2010ern irgendwie hinzugekommen. Ja. Und Markus hat mich sehr viel zu Elektro geführt. Also mittlerweile höre ich ganz, ganz viel Elektro-Zeugs auch tatsächlich. Also
war ich gar nicht so
und
viel.
Noch, ja, so Kawinski meine ich. Ne?
Du hast ihm die guten Sachen gezeigt, ist ja auch.
Ja, noch ein paar Sachen sind noch im Glas. Ja,
ja und ja, hier, wie heißt die? Fever Ray finde ich super.
Fever Ray ist gut, ja.
Aber ich glaube auch in 20 Jahren höre ich wahrscheinlich nochmal komplett andere Musik. Also es ist
also bei mir ist es nach dem, bei mir ist es echt ziemlich konstant geblieben, was ich so gut finde, eigentlich seit diesem großen Shift. Okay. Anfang der 2000er, wo es dann wegging vom Metal Richtung.
Jetzt muss ich mal kurz, wo wir gerade beim Abnörden sind, fragen, Fleet Foxes, ist das
ja, habe ich schon gesehen, steht hinter dir im Plattenregal direkt.
Ja, ich muss das noch so ein bisschen. Aber das ist jetzt mal so mein, also mit Sufjan Stevens habe ich noch nicht so wahnsinnig viel Berührung gehabt. Aber bei Fleet Foxes, das ist auch so auf meiner Bucketlist irgendwie, die überhaupt mal zu sehen, aber die touren halt nur in Amerika rum. Aber wenn ich deine Musik höre, dann kommen da so Vibes rüber, sag ich mal.
Ja, mag ich auch sehr gerne. Die habe ich auch hier mit drin. Aber wenn du.
Das andere ist Future Islands, oder?
Ja, Future Islands ist das andere. Ja, aber wenn warte kurz. Wenn du diese Sufjan-Platte dir mal.
Ich habe die witzigerweise, ich habe mich vorbereitet. Ich habe irgendwo ein Video geguckt, wo du das auch vorstellst im Plattenladen.
Ich packe ein Bild davon in die Kapitelmarke. Ja,
die Michigan von, genau, das ist das erste Album von Sufjan Stevens. Ich habe das gehört und habe ich gedacht, okay, fand ich gut, klingt verdammt nach Honig. Aber ich hatte auf irgendeinem Sampler, ich glaube Dark Was the Night oder so, kennst du den?
Ja.
Da habe ich irgendwie ein total schräges schrägen Song von dem und da, ich habe den total schräg in Erinnerung und ich glaube, ja, hasse alles.
Mein Gott, hasse alles.
Das ist
für die Hörer, Stefan zeigt dem Markus all seine tollen Plattencover, also Platten
und die Cover. Der Dark Was the Night Song von Sufjan Stevens ist so ein Remix, das ist einfach so ein das You Are the Blood, das ist so das erste, was der
genau
gemacht hat. Ja. Da hat er ja nachher eine ganze Platte gemacht.
Klingt das schon fast nach Radiohead wieder.
Ja, genau. Ja, ich mag seine folkigen Sachen gerne.
Okay. Ja, ich muss mich da auf jeden Fall nochmal reinarbeiten.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Okay, jetzt muss ich irgendwie eine Transition finden zum nächsten. Komm mal zu was komplett völlig anderem. Du warst dreimal in China. Ja.
Genau, das war abgefahren. Das war eigentlich so das zweitcoolste, was mir durch die Musik passiert ist, war auf jeden Fall diese China-Touren.
Was war das coolste?
Die Tour of Tours. Das war unsere Supergroup, die wir gegründet haben, aus 5 befreundeten Bands, die dann auf Tour gegangen sind und mit 10 Mann eine große Band gegründet hat, die Hits von den 5 Bands neu interpretiert in größer und das war
Wer war dabei? Also welche Bands waren das?
Das waren Jonas David aus Wuppertal, ein Singer-Songwriter. Ian Fischer aus St. Louis. Town of Saints aus Groningen in Holland. Und Tim Neuhaus aus Berlin. Den kennt man jetzt am besten eigentlich als Schlagzeuger von Clouseau.
Ja, ich glaube, der einzige Name, der mir jetzt tatsächlich wo was geklingelt hat.
Ja, cool. Das ist auf jeden Fall, das war eine total geile Sache, die so groß geworden ist, dass wir 4 Nightliner-Touren damit gemacht haben. Und also da gibt es auch ganz viel zu finden so im Internet. Also es war auf jeden Fall, das war das Tollste, was ich je gemacht habe, mit den Jungs diese Touren zu machen, wo echt die Hallen voll waren und wir einfach 3 Stunden Set hatten und nur Abriss und absolute Amok auf der Bühne, das war einfach großartig. Aber wir waren bei China und China war das
Zweite, genau,
was mir passiert ist und das ist schon extrem cool gewesen, weil wir nämlich einfach damals, das war 2010, als die erste Tour war, da ging bei Honig eigentlich noch gar nichts, da war ich noch nicht mal auf Tour durch Deutschland gewesen. Und da habe ich eine E-Mail gekriegt von einem Mädel, die hat in Hannover studiert und kam aus China und die hat einfach per E-Mail gefragt, oder ich glaube, es war über MySpace.
Damals gab es das noch,
ja. Hat gefragt, geil, wie hier Köln-Konzert, wo auch diese Studentin einfach den Pianisten da angeschrieben hat.
Ja, genau, ja. Köln 75. Genau, und das war einfach total krass, weil die hat mir einfach geschrieben, wollt ihr, die hat so ein bisschen erklärt, ich möchte gerne China entdecken und ich kenne Leute, die Konzerte veranstalten. Ich bin selber noch nie durch China gereist und ich würde gerne eine Band aus Deutschland darüber bringen. Ich kann Konzerte buchen und würde als Tourmanager mitkommen. Hättet ihr da Lust drauf? Und die hat uns gefragt, weil die hat nämlich in Hannover an der Uni eine Band gehabt, eine Band entdeckt aus mehreren Mädels, mit der die das eigentlich machen wollte. Dadurch hat die so den Plan entwickelt. Aber die Eltern von den Mädels haben gesagt, auf gar keinen Fall fahrt ihr nach China. Und dann hat die sich im Internet auf die Suche gemacht, hat uns gefunden, hat gesagt, ey, das gefällt mir, was ihr macht. Wollt ihr das nicht machen? Und dann haben wir einfach naiverweise Ja gesagt. Und krasserweise hat das dann echt funktioniert. Und die hat uns eine 6 Wochen Tour durch China und wir haben in kleinen Läden gespielt, aber auch auf Festivals vor 6000 Leuten und es war einfach abstrus und auf einen dieser
Festivals. Was heißt in China kleiner Laden? Weil ich denke mir immer so, da gibt's so Millionenstädte, von denen kein Mensch gehört hat.
Ja, ja, aber die Millionenstädte sind voll von, also zum Beispiel, inzwischen kennt das ja jeder, aber Wuhan, ne, das kannte damals keiner. Ja. Da gibt's zum Beispiel, das ist eine 14-Millionen-Stadt, da gibt's eigentlich einen Live-Club für Live-Musik. Das wird sich mit Sicherheit jetzt verändert haben, aber 2010 war das diese eine Vox Livehouse, war der Laden in Wuhan und darunter gab es eine Punk-Kneipe, die heißt Wuhan Prison und das war für so Musik. Ne? Also ja. dabei sind wir eigentlich von dem, wie das da betrachtet wird, sind wir dasselbe wie eine Punkband. Wir sind einfach irgendeine Nischenmusik, die sonst nicht existiert. Mhm. Aber all diese Sachen, diese westlichen Sachen, diese kleineren Sachen, die hingekommen sind, sind in diesem Laden passiert.
Ja.
Aber ein großes Festival, zum Beispiel das Westlake Festival in Guangzhou, da waren dann einfach 6000 Leute. Oder wir haben auch das Snow Mountain Festival in Lijiang gespielt. Das ist das Festival, wo Björk mal gesagt hat, Free Tibet, und dann erstmal nichts mehr ging mit größeren Acts und so.
Okay.
Also es war eine ganz, aber wir haben auch in Jugendherbergen gespielt und ich habe auch in einem Kindergarten in China gespielt auf der Tour.
Cool.
Und es war eine total zusammengewürfelte Wahnsinns-Amok-Reise, also total cool. Aber wir haben auf diesem einen Festival, haben wir die Sue kennengelernt, die war Stage-Managerin da, die wiederum auch Kontakt hatte zum Jeff. Der Jeff hat eine Firma, die heißt New Noise China, genau. Und andere Freunde von mir, The Black Atlantic aus Holland, die sind schon mal mit ihm auf China-Tour gewesen. Und dadurch haben wir uns mit ihm noch connected und der hat dann die nächsten 2 China-Touren für uns so, die waren dann deutlich kompakter. Die erste war 6 Wochen Craziness und die anderen Touren waren dann immer 2 Wochen halbwegs organisierte Craziness.
Okay.
Aber das ist Craziness.
Und ich habe mich verliebt in das Essen da und in überhaupt, es ist einfach so cool, da unterwegs zu sein. Das hat unglaublich Bock gemacht.
Ist wahrscheinlich sehr anders als das, wenn man hier ins China-Restaurant
geht.
Ne?
Aber inzwischen geht das ganz gut, gerade auch in Düsseldorf, wo so eine große asiatische Community sind. Da gibt es ein paar Restaurants.
Ja, Emmermannstraße. Ja.
Die können das. Also ich war letztens noch mit dem Jonas zusammen und dem Martin da essen in so einem richtigen Chinesen und das war sehr nah dran.
Hm. Ich stehe auch sehr auf asiatische Küche, aber wenn dann eher indisch. Also ich mag diese ganzen Curry-Dinger super gerne und so beim Chinesisch ist immer sehr viel Fleisch. Ich esse kein Fleisch, deswegen.
Der Jeff, der ist Vegetarier und wir hatten einen vegetarischen Tourmanager und du kannst in China unglaublich geil vegetarisch essen, wenn du Reis zu bestellen.
Weil hier ist immer gefühlt so gebratenes Schweinefleisch mit Gemüse. Ja,
aber
ist wahrscheinlich dann halt hier so. Und
ja, genau. Also das ist da, ich meine, der war schon seit 10 Jahren oder so da, der konnte fließend Chinesisch und der hat einfach immer das Bestellen übernommen. Und mein Gitarrist ist auch Vegetarier und also wir haben fast ausschließlich vegetarisch da gegessen. Das war mega gut.
Ja, ich würde auch gerne mal nach China, aber ich aber auch so politisch halt schwierig.
Ja, das ist auch schwierig. Und da gab es natürlich auch Leute, die da mit uns geredet haben. Da habe ich auch gesagt, Aber sorry, aber da, ne, also die Leute, die wir da treffen, haben ja nichts mit dem Regime da zu tun. Für die ist das der absolute Hammer, dass da so eine Band aus Deutschland kommt, die sich da austauschen können. Also da war ich total fein. Aber das Ding ist, wenn du reist, ist es, glaube ich, schwierig, wirklich dahin zu kommen, wo wir waren. Ne? Wenn du mit der Musik unterwegs bist, du landest die ganze Zeit bei Leuten, die das in ihrem Laden da organisieren, die nehmen dich danach mit auf eine Party und du bist da, wo die Chinesen sind. Ne? Oder die gehen nach dem Ding mit dir essen und führen dich in ein Restaurant. Da war die letzten 3 Wochen kein Weißer. Ne? Also das, und das macht da diese Art so so toll, ne? Du bist halt nicht, du klapperst nicht da die Touri-Attraktionen ab,
genau,
sondern du bist halt einfach für die Wochen, bist du da in diesem Land und in der Kultur mittendrin, ja, und du rennst da so mit offenen Augen durch die Gegend und denkst, irre, und versuchst ja das irgendwie so aufzunehmen, aber also für mich war das eine ganz, ganz, ganz geile Erfahrung. Würde ich gerne auch nochmal machen.
Das glaube ich. Aber ihr habt noch die Connection dann zu der
ja, aber das ist der Markt auch total anders. Und der Jeff macht eigentlich hauptsächlich jetzt so Post-Rock-Sachen, viel größere Sachen und so kleinere Singer-Songwriter. Also, es ist einfach alles teurer geworden und es ist nicht mehr so leicht.
Das stimmt,
dass,
ja.
Das auf den, also gerade auch in China, ich meine, ohne Scheiß 2010, da sind noch ganz viele Leute in der kommunistischen Einheitskluft da rumgelaufen. Ne?
Ja, ja.
Dann war unsere letzte Tour da. Da gab es schon überall Starbucks und H&M und die gleichen Läden. Und das ist dann explodiert. Und das ist auf einmal da auch eine ganz andere, es ist eine ganz andere Szenerie da. Und für uns, also der Jeff zumindest, der kann uns da keine Tour mehr jetzt gerade organisieren, weil der ganz andere Sachen macht, wo er halt gefunden hat, wo das Geld ist. Ne?
Ja, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es irgendwie total drauf anlegt, dass man das hinkriegt, da nochmal zu spielen. Aber da musst du echt auch Geld in die Hand nehmen, ne? Weil früher war das easy. Ey, Goethe-Institut hat sofort die Flüge bezahlt und so. Das ist alles nicht mehr so einfach, wie das damals war.
Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich hätte mal gelesen, dass im ersten Quartal diesen Jahres China uns als drittgrößte Volkswirtschaft überholt hat. Also die erstens sind immer noch USA, dann ist Japan und dann waren immer wir. Und diesmal ist es, glaube ich, irgendwie das erste Mal im Quartal irgendwie China gewesen. Und es wird nicht lange dauern, dann sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Also
ja, es ist auf jeden Fall total krass. Das war schon damals so, gab es schon so Ecken, wo es richtig Geld war auch.
Ja, auch einfach, also nicht nur Geld. Es ist also klar, wäre politisch schwierig, aber ey, du siehst da auf den Straßen einfach mittlerweile in manchen Städten mehr Elektroautos als Verbrenner. Das ist halt,
ja, das ist, und es war die ganze Zeit schon
ein sehr fortschrittliches Land.
Waren nur E-Roller da unterwegs. Ja. Da gab es gar keine Mopeds oder so. Diese ganzen Dinger, die da rumsausen. Musst du dich erstmal dran gewöhnen, dass die Dinger keine Geräusche machen, aber nicht mal überfahren wurden.
Ja, so ein thailändisches Tuk-Tuk, das hörst du aus 200 Metern. Ja,
die Dinger sind auf einmal da einfach.
Ja. Dann nochmal die Frage zu den Musikvideos. Also du legst dich ja auch in den Honig-Musikvideos gehörig ins Zeug, zum Beispiel bei Look What the Tide Brought In, wächst dein Bart von Null auf Captain Iglo-Dimension innerhalb von 2 Minuten. Bei Counterfeit Gallery kippst du dir einen hinter die Binde oder deine Band kippt dir einen rein, sag ich mal so, in einer Stretch-Limo im Fancy Pelzmantel. Ja. Ist das Qual oder macht das ohne Ende Bock?
Also das ist eigentlich immer, es ist immer für mich gewesen, diese Videos waren immer für mich irgendwie ein schwieriges Thema. Der Martin hat mir irgendwann gesagt, ey, ich habe diese Videoidee, du müsstest dir nur ein Bart wachsen lassen. Und dann habe ich mich einfach ein Jahr lang nicht rasiert. Und dann haben wir dieses Video geschossen.
Das ist krass.
Das hat
ein Jahr lang.
Ja.
Das ist so Richard Link, ist das Link Linklater, der Regisseur, ja. Krass.
Ja. Ich weiß, was, ich vergesse, wie der Film heißt, aber ich weiß.
Boy? Oder?
Ja, genau.
Einfach nur Boy, glaube ich, ja.
Und, das andere Video zu Counterfeit Gallery, das ist komplett anders entstanden. Da bin ich nämlich abends auf ein Konzert gegangen. Und mein Tourmanager hat gesagt, ey, wir treffen nachher noch Leute, die haben eine Idee für ein Video, weil wir waren auf der Suche nach jemandem, der irgendeine Idee hat für ein Video. Das war aber nur Verarsche, weil das war mein Junggesellenabschied und er hat mich nur dahin locken wollen, wo meine bekloppten Freunde mit einer Limousine auf mich warteten, um in der Stretch-Limo durch Köln. Und dann habe ich gesagt, das ist so bescheuert, dass ihr das macht. Ich steige hier nur ein, wenn wir jetzt hier drinnen erstmal das Video drehen, damit ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss.
Das ist auch wunderbar konträr zur Musik, so richtig. So.
Und dann haben wir das einfach ganz spontan gemacht und die haben mich wirklich innerhalb von, wir haben den Song nur einmal angemacht auf die Stereoanlage da und ich habe allen gesagt, jeder filmt.
Multicam, ja, das merkt man ja.
Ja, das ist einfach, jeder in dem Ding hatte sein Handy irgendwo und hat irgendwas gefilmt.
Dieses Video ist total geil irgendwie.
Und dann, das
ist sehr lustig. Super.
Besonders am Ende kam ja noch der Krankenwagen und der kam wirklich, weil einer
muss ich nochmal angucken. Okay.
Das ist auch real. Also es ist alles echt, in diesem Video abgeht.
Ich fand's auch witzig, wo dann einmal ich sag mal, Tape-Sound quasi abgedreht wird und dann deine gebrochene Stimme so.
Ja.
Noch mal kurzer weirder Themensprung kurz, weil mich hat das nicht losgelassen. Also, ich habe es ein bisschen unterschätzt. China ist eindeutig Platz 2 mit 17,8 Billionen US-Dollar. Und dahinter sind wir Platz 3 mit 4,5 Billionen US-Dollar.
Alles klar.
Platz 1, 27,7 Billionen
Forbes
US-Dollar.
Forbes Magazine
ist your friend. Internationaler Währungsfonds ist die Quelle. Also, zurück zu Saufgelagen in Limousinen. Passt doch zu Kapitalismus und Wall Street. Ja.
Aber das war also wirklich das ungeplanteste Video, was wir je gemacht haben. Und im Gegensatz zu dem mit dem Bart, das hat ein Jahr Vorlauf gehabt.
Ja, krass. Ich fand es auch erschreckend, die Klickzahlen. Also für dieses Leid, also Leid ist es ja nicht, aber es ist halt ein Jahr Arbeit. Also,
ja.
4000 Klicks. Also Leute, guckt es euch an, das ist
geil. Ja, aber der YouTube-Algorithmus ist auch komplett nicht zu verstehen.
Ja, aber dazu muss man auch sagen, das Video haben wir damals zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich hätte rauskommen sollen, gar nicht rausgebracht, weil ich mit dem Schnitt gar nicht so zufrieden war. Und irgendwas hat mich damals, wir haben es auf jeden Fall irgendwann einfach online gestellt, weil es noch da war. Also es ist nie mit irgendeinem Marketing-Push oder so verbunden. Ich glaube, die anderen Videos haben ein bisschen besser funktioniert. Aber eigentlich das, was ich am allerschönsten finde, ist auch das zu In My Drunken Head, wo wir alle da über die Gleise laufen und dann gegen diese unsichtbare Wand. Das habe ich mir
das nämlich. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Okay,
das muss ich mir vielleicht mal angucken, das finde ich.
Ja, ich fand das auch mit diesem, wie nennt man das? Train-Track-Kamera, diese 360.
Genau, dieser Kran, der immer so rumgeht.
Das fand ich auch sehr nice, mit dem Stormtrooper und so. Ja, ja. War ganz gut. Ja, auf jeden Fall.
Du hast mir nur ein einziges von den Videos geschickt.
Ja,
Markus.
Mein Gott.
Nee, aber gut zu wissen, weil dann habe ich ja gleich auch noch was zu tun.
Genau.
Und ich packe Links zu den Videos in die Shownotes, dann können die Leute auch direkt da.
Ja, da haben wir uns auf jeden Fall immer ein bisschen Mühe mitgemacht. Also,
ja, das merkt man auf jeden Fall. Immer komplett andere Videos. Und dann noch eine Frage. Ihr könnt froh sein, einen so talentierten Musiker in eurer Stadt zu haben, sagte Justin Vernon mal, a.k.a. Bon Iver.
Ja, an dem Abend war ja eigentlich a.k.a. Volcano Choir. Das muss man.
Ah ja, das Album hatte ich auch mal, habe ich verkauft. Ja, wie auch immer.
Ich muss jetzt mal tatsächlich mein hartes Unwissen zugeben, wer ist das?
Ja, Bon Iver ist Kanadier? Amerikaner?
Amerikaner.
Auf jeden Fall, ja. Geht in Richtung Indie, Rock und Folk auch so in die Richtung. Ja. Und
ist auf jeden Fall einer meiner ganz großen. Den habe ich über mehrere Alben verfolgt und ich finde, der ist immer unglaublich gewesen. Und das war schon was Besonderes, mit dem mal spielen zu können. Das war schon.
Und ich sag mal so, der ist insofern schon in der Musikszene sehr groß. Also Peter Gabriel hat den auch gecovert, den Song Flume hat er gecovert. Also
ja, der war auf zwei Kanye West-Platten mit drauf, ne?
Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay.
Wusste er davon?
Ja, ja, der hat damit dran gearbeitet.
Gute Frage.
Ja, Kanye West gibt ja einen Scheiß auf Sample Clearing mittlerweile.
Nee, der war wirklich dabei. bei zwei Songs hat er den.
Bevor er krank wurde.
Ja. Hier auf dieser Dark.
I listened to his music before Kanye went crazy. I bought this album before he went crazy. Ja. So ein Sticker für die Platten.
Auf jeden Fall wollte ich fragen, also so eine Anerkennung geht ja runter wie Öl, aber wie gehst du mit Lobhudelei und Kritik um? Also
das ist total schön und das ist, also als der das gesagt hat, war ich schon überhaupt dieser ganze Abend mit denen, diese ganze Band war so nett zu uns und das fühlt sich einfach super gut an. Im Endeffekt das Quote haben wir genommen, weil es gut wirkt. Aber man weiß ja auch, wie solche Sachen zustande kommen und im Endeffekt bedeutet das ja nichts mehr, als dass wir einen schönen Abend hatten und der war gut drauf und hat was Nettes gesagt. Tausend andere Leute denken irgendwas. Also es ist eigentlich total egal. damit sagen, es beschäftigt mich nicht weiter und ich finde es natürlich total toll. Und als du das gerade gesagt hast, habe ich auch das erste Mal seit Jahren wieder daran gedacht, dass es ja dieses Zitat gab. Aber eigentlich vergesse ich
Komplimente
sehr schnell und Kritik sehr wenig. Also nehme eigentlich immer die Sachen mit, wenn jemand irgendwas sagt, was ihn an irgendwelchen Sachen stört. Das nehme ich mehr mit als die guten Sachen. Aber auch nicht so, dass es mich jetzt irgendwie total runterzieht oder sonst irgendwas macht. Aber es beschäftigt mich mehr als die Komponente.
Ja. Dann noch eine Frage. Obwohl ihr so unglaublich wunderschöne Musik macht, seid ihr ja immer noch irgendwie ein wirklicher Geheimtipp. Also sowas muss es ja auch geben. Aber es ist ein fieses Wort irgendwie. Was wünschst du dir für Honig für die Zukunft? Welche Venue würdest du eher nehmen? Haldern oder The Sphere in Las Vegas?
Oh, ich würde würde ich natürlich jederzeit immer Haldern wählen. Natürlich wäre so ein Abenteuer in Las Vegas auch irgendwie spannend. Aber was ich mir eigentlich wünsche und was ich auch denke, was ich damit tue, dass ich auch diesen Namen wieder so entspannt annehme und da jetzt kein Konstrukt mehr hintersteht, sondern mal kann das als eine Band sein, mal bin ich das Solo, mal sind wir das nur zu zweit. Ich möchte einfach, mein Ziel ist, ich möchte, dass die Musik ein Teil meines Lebens bleibt und mir weiter Freude bereitet und für alles andere, was so passiert, zum Beispiel diese Geschichte mit den Donuts, ich kenne die jetzt schon super lange und ich habe nie erwartet, dass da irgendwas draus wird, daraus, dass wir uns kennen und ich hätte nie gedacht, dass die irgendwann anrufen und sagen, ey, kommst du mit uns auf Tour, weil das immer für mich eine ganz andere Musik war, aber durch diese Akustikgeschichte macht das jetzt irgendwie total Sinn und ich bin einfach total dankbar, dass solche Sachen mir immer noch passieren. Ich werde jetzt nächste Woche 46 und habe mit 15 angefangen, in der Band zu spielen und fand es seitdem einfach unfassbar geil. Und der Fakt, dass ich mich immer noch jetzt darauf freuen kann, dass ich in ein paar Wochen wieder auf Tour gehe, ist einfach so geil für mich, dass ich denke, wenn das noch ein Weilchen so bleibt, aber selbst wenn ich einfach nur alle 4 Monate mal in Köln in irgendeiner Kneipe mit ein paar Freunden spiele, ich wünsche mir einfach, dass
super
die Musik bei mir bleiben kann und dass ich das so lange wie geht noch machen kann. Und ich habe auch viel Zeit aufgegeben, viele Jahre, wo andere Leute sich so ein solides Freundeskreis zu Hause aufgebaut haben, war ich immer auf Tour. Meine ganzen besten Freunde sind auf die ganze Welt verteilt. Wir schaffen es zwar immer noch, in Kontakt zu bleiben und uns immer noch zu sehen und Treffen zu organisieren und auch Aktionen zusammen zu machen, Touren und Platten zusammen zu produzieren. Aber trotzdem ist es einfach so ein großer Teil von meinem Leben geworden, diese ganze Geschichte, dass ich einfach möchte, dass es ein Teil davon bleibt.
Das ist ein fantastisches Schlusswort.
Finde ich auch, wollte ich gerade auch sagen. Und ich finde es auch klasse, dass du einfach dir treu bleibst. Also das können, glaube ich, also immer mal ehrlich sein, vielleicht wenige Künstler von sich behaupten.
Ja, aber dann ist auch die Frage, wo das Ziel ist, ne? Und für mich war es immer das Ziel, die Musik zu machen, die ich mag und das, worauf ich Lust habe und vor allen Dingen tolle Sachen damit zu erleben mit der Musik. Ne? Und da muss ich sagen, für meinen, ich weiß, dass wir eine kleine Band sind, aber mein großer Traum war immer in Haldern auf der Hauptbühne zu stehen. Das heißt, den Traum hatte ich fast 18, 19 Jahre, bis es dann passiert ist. Sachen wie diese China-Touren, Sachen wie diese Tour of Tours. Für mich in meinem Rahmen sind so viele gute Sachen passiert, dass ich mich selber niemals als unerfolgreich bezeichnen würde, ohne dass ich natürlich meinen Status überschätzen würde. Aber für mich persönlich habe ich das, was ich mit der Musik erreichen wollte, total erreicht. Also da gibt's auch, ich habe da gar keine Regrets oder sowas, sondern ich denke eigentlich, ich hätte nie gedacht, wenn du mir mit 16 gesagt hättest, dass ich so viel in meinem Leben verschiedene Sachen mache und die zu solchen Sachen führen, wie passiert sind, hätte ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Da freue ich mich ja tierisch drauf.
Eine ziemliche Reise, die du hinter hast, ja.
Ja.
Krass. Und noch vor dir hast.
Genau, ja. Das ist halt das Ding.
Ja. Kennst du zufällig die Punkband Pally?
Nee.
Sind auch gar nicht so bekannt, aber die haben tatsächlich einen Song, der heißt Hooray for Me. Und der Text ist so fantastisch. Es ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt so deine Musik, aber jetzt habe ich hier gerade kein. Ich hatte es gerade eben, aber hier habe ich es mit Zeilenumbruch. Der Text ist so fantastisch. Ist einfach nur: Call me stupid, call me crazy, call me what you will. I don't write this music with intent to pay my bills. Cookie cut cardboard bands and we all sound the same. Guess I'm just a hypocrite for living out my dreams. May not make a difference, not trying to make you see. May not make much sense to you, but oh, it does to me. When it's all been said and done, I know that I had fun. I'll take it to the grave with me. This music still lives on.
Ja, das ist ziemlich das, was ich meine.
Ja. Hattest du auch schon im Glas, glaube ich.
Ja. Ja, okay.
Auf jeden Fall das, was ich, genau das, was ich meine, einfach. Das ist, die Musik hat mein Leben so geprägt und hat mir so viele tolle Erinnerungen beschert. Ich würde es jederzeit wieder so machen und ich habe einfach Lust, dass das noch ein bisschen so weitergeht. Und wenn immer noch so crazy Sachen passieren, dass ich mit Mersault, die ich seit Jahren vergötter, jetzt demnächst auf Deutschland-Tour gehen kann, ich kann mit den Donuts unterwegs sein.
Ja.
Und dann ist das alles mega fett und dann bin ich total happy, dass das so ist.
Ja. Ja, also wir wünschen euch, Donuts, und dir viel, viel Erfolg.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für
deine Zeit. Gerne.
Ja, ich konnte ja doch ein bisschen mich beteiligen.
Ja.
Ja, ich habe gedacht, ich krieg keine 5 Sätze raus. Ich hatte heute Berufsschule, deswegen ging es einigermaßen. Eine Kita wäre auch schwierig geworden.
Ja, ich habe montags immer meinen freien Tag. Ich gehe
mal. Ah, okay. Ja. Ja.
Okay.
Hast du noch Fragen an uns? Oder Wünsche? Möchtest du noch irgendwas pluggen? Oder,
Nö, kommt, also ich würde sagen, kommt zur Donuts-Tour, aber die ist schon ausverkauft. Also.
Ja. Ja, warte, ich mach mal den hier. Warte mal kurz. Gästeliste?
Ja, leider auch, ey, da habe ich nicht so viele Plätze. Nee, und
alles klar, alles gut, alles
das
gut.
Das geht schnell weg.
Aber warte, so kurz, Moment.
Aber wenn im September die Tour mit Mersault ansteht und ihr da Lust habt, dann meldet euch sehr gerne, weil dafür kann ich auf jeden Fall Gästeliste vergeben.
Achso, ja, okay. Dann schneide ich den Teil doch nicht raus. Ja,
diese Band ist mega, mega. Hört euch die ruhig mal vorher an. Und wir machen ein paar schöne Songs gerade und das wird dann die erste Runde mit Band wieder und das wird
bestimmt. Seid ihr denn noch in, wir sind jetzt beide in NRW.
Wir sind sowohl in, wir spielen
Mönchengladbach und Langfeld.
Langfeld.
Ja. Wir spielen Düsseldorf und Köln, glaube ich, auf der
Spiel. Ja,
beides schon. Beides drin.
Ja, cool, perfekt. Ja, ich komme ursprünglich.
Mönchengladbach bin ich auch geboren, Köln, ne? Das sage ich ja nur mal.
Welche Ecke? Ja. Also ich komme eigentlich aus Meerbusch, aber.
Ich bin in Neuwerk geboren.
Okay, ich bin jetzt im Süden.
Ich komme ja aus Anrath.
Anrath? Ah, ja, Anrath war ich sogar vor kurzem noch in der Minidisco mit meiner Tochter.
Geil. In Anrath auf der Minidisco.
Ja, will ich Anrath, ja.
Ja, da läuft, ja, läuft, dann, mega. Läuft dann nur Dicker. Und,
ja, nur Dicker.
Das kennst ich liebe, ja. Kennst du Dicker?
Ja, natürlich.
Das Rappende Nashorn.
Meine Kinder sind auch 5 und 8. Also ich bin mittendrin.
Ich liebe das so sehr. Ich finde das so lustig.
Wie soll ich Digger nicht kennen?
Ja, meine Tochter geht da voll so ab. Die kennt auch, die kennt auch den Text da auswendig. Und dann sagt sie immer so, Papa, nein, so geht das nicht.
Meine Tochter ist jetzt inzwischen bei Taylor Swift angekommen und mein Sohn findet Heavysaurus total geil.
Der Heavysaurus ist auch gut.
Heavysaurus haben die da auch gespielt und dann wollten die auch die Pommesgabeln sehen. Das hat mir alles gebracht. Das fand ich super. Mit einer mega Lightshow und so.
War das dein Jugendheim oder was?
Ich kenne mich auch nicht auf. Warte mal, wie hieß das Ding? Ich glaube, es gibt da nur eine Kaschemme, ne? So eine. Ja, genau. Wie hieß das? Was ist das?
Josefshalle.
Josefshalle, danke. Ja, das war das. Ja, genau.
Da habe ich letztens auch noch gespielt. Das ist nämlich total verrückt, aber in Anrath, gibt es Leute, die haben so ein Zeltlager-Ding gemacht und die haben einen Song von mir immer da am Lagerfeuer gespielt und über die Jahre ist das total zur Zeltlager-Anrath-Hymne geworden. Und ich habe ja letztens auf dem Festival gespielt, wo die mich eingeladen haben und das ganze Konzert war so irgendwie normal und dann habe ich diesen Song gespielt zum Schluss und die ganze Halle hat sich Arm in Arm dahingestellt und hat jedes Wort mitgeschrien. Es war einfach komplett absurd.
Ach, wie cool.
Ja. Und irgendwie machen die das halt seit Jahren im Zeltlager, ist das immer da so der...
Welcher Song denn?
Weil Golden dann, Circle.
Dann, genau, dann hört, Leute, hört euch Golden Circle an am Lagerfeuer.
Ja, verrückt, du bist echt.
Okay, mache ich jetzt einfach mal die Abmoderation. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Holt euch Tickets für die Reihe mit Mersault. Genau, Donuts, wie gesagt, leider ausverkauft. Vielleicht gibt es ja noch Zusatztermine, wer weiß. Folgt Honig auf seinen Social-Media-Zeugs. Einfach Honig-Band oder Honig-Punkt.
Honig-Songs meistens. Also bei Instagram ist es Honig-Songs. Bei Facebook habe ich gerade Probleme, mich einzuloggen, aber das schaffe ich auch.
Meta ist so fundamental kaputt. Das ist so fein. Terminal and Shitified. Terminally and Shitified.
Ich hätte auch richtig Lust darauf zu scheißen, aber das
aber geht halt nicht. Also ich nicht Stand-up machen würde, ich hätte schon längst alles ab. Also ich hätte WhatsApp behalten wegen Kommunikation, aber ich hätte schon längst Insta, Facebook.
Ja, ja, das ist für mich auch.
Threads hätte ich schon alles ausgeschaltet, aber ja, geht halt nicht.
Nee, nicht so richtig.
Okay, bevor wir jetzt wieder eine neue Seite aufmachen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Vielen Dank.